1-8 lese ich. Und zwar seht ihr es vorne eingeblendet in der Luther-Übersetzung. Ich lese es euch aber hier in der Gute Nachricht-Bibel. Es war in dem Jahr, als König Uschia starb, da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 den Leib und 2 hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihren Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich auf: Ich bin verloren, ich bin unwürdig, dem Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Dann hörte ich, wie der Herr sagte: Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete: Ich bin bereit, sende mich. Ja, und wir wollen dir jetzt auch danken, dass du uns Ohren gehst zum Hören. Schenk uns ein offenes Herz, was der Beat uns gesagt hat. Erfüll du ihn mit deinem Geist, wenn er jetzt zu uns redet. Amen.
Vielen Dank. Jetzt so in dieser Sommerzeit bin ich mit einem Freund wandern gegangen. Wir sind zusammen auf den Speer gegangen. Das ist so ein Berg in der Nähe vom Walensee. Und diesen Freund, den kenne ich schon seit ewig, seit meiner Jugend. Wir sehen uns nur 2 bis 3 Mal im Jahr, aber da ist so viel Vertrauen gewachsen, da haben wir tiefe Gespräche. Und wenn man so Vertrauen zu jemandem hat, dann sagt man vielleicht auch mal Dinge, die man nicht sonst einfach so sagen würde. Und so ist es mir gegangen und ich bin fast ein wenig erschrocken über das, was ich gesagt habe. Wir hatten so ein wenig von der Entwicklung unserer Gesellschaft und dann habe ich ihm gesagt: Weißt du, in den letzten Monaten ist in mir die Überzeugung gewachsen, dass das Einzige, was unsere Gesellschaft erfolgreich in die Zukunft führt, wäre eine Umkehr zum christlichen Glauben. Früher hätte ich das vielleicht individuell von Menschen gesagt. Und natürlich ist die Umkehr einer Gesellschaft die Voraussetzung, dass einzelne Menschen zu ihm umkehren. Aber früher hatte ich so den Fokus auf das Seelenheil des einzelnen Menschen. Inzwischen ist offensichtlich die Überzeugung gewachsen, der einzelne Mensch allein reicht nicht. Es braucht eine gesellschaftliche Bewegung und Veränderung. Es braucht über den einzelnen Menschen hinaus, braucht es Glauben. Gut, ich habe dann kürzlich mich mit meinem Nachbar getroffen. Wir haben zusammen Kaffee getrunken und haben so über Gott und die Welt geredet, auch so über die gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen. Und da kam es bei mir lustigerweise so wie selbstverständlich über die Lippen. Weißt du, ich glaube, also er ist nicht jetzt so fromm, wie wir das vielleicht so uns vorstellen würden. Und da habe ich ihm einfach gesagt: Weißt du, ich glaube, unsere Gesellschaft braucht eine neue Hinwendung zum Glauben an Gott, an den Gott der Bibel. Wie er reagiert hat, das erzähle ich euch später in der Predigt. Aber wir sind schon mitten in der Situation von Jesaja, was uns ja Uschi vorgelesen hat. Ich fühle mich so weit weg von euch, ich komme noch ein wenig in die Nähe da. So. Schon mitten in dieser Situation, die da der Jesaja erlebt hat in Juda. Juda, einfach so kleiner geschichtlicher Zusammenhang. Irgendwann hat sich das Volk Israel aufgeteilt in zwei Reiche, in das Nordreich und das Südreich. Und Juda, das ist das Nordreich. Ja, das Nordreich, das Südreich. Gut, ich verwechsel es immer. Und das andere, das Südreich, das Nordreich, jetzt habe ich da komplett die Durcheinander. Also das andere wird dann in der Bibel oft als Israel bezeichnet. Also, und Jesaja hat vor allem Juda gewirkt und gelebt. Und da war Usia der große König. Er ist ja in unserem Text auch vorgekommen. Und unter dem König Usia, da hat Juda eine große Blütezeit erlebt. Und man kann so sagen, denen ist so gut gegangen, wie seit dem großen König Salomo nicht mehr. Politisch waren sie eigenständig, ihr Gebiet war groß verhältnismäßig, die meisten Kriege konnten sie gewinnen, entsprechend wuchs der Respekt bei den anderen Völkern. Wirtschaftlich ging es ihnen gut. Sie konnten sich sogar Luxus leisten. Durch den Bau von Zisternen begünstigte das die landwirtschaftlichen Erträge. In den 52 Regierungsjahren des Königs Usia gab es in dieser Entwicklung vom Volk eigentlich nur eine Richtung, und zwar aufwärts. Sie standen auf dem Zenit ihrer Entwicklung. Doch nun zeichnete sich ein Richtungswechsel ab. Das assyrische Reich, das um Vielfaches größer war als Juda, das nahm an Macht zu. Der Herrscher von Assyrien, Tiglat-Pileser III., der fing an, die Länder des Westens zu unterjochen, also sein Gebiet auszuweiten. Das Schwestervolk Israel, das ist schon eingenommen worden. Und da sind so die erste Welle, man spricht von einer Deportationswelle, schon die ersten wichtigen Menschen sind gefangen weggeführt worden nach Assyrien. Auch sonst zieht ein rauer Wind auf und es wird deutlich, jedenfalls für die, die sensibel genug sind, die goldenen Jahre sind vorbei. Und jetzt, wir lesen das in den ersten 5 Kapiteln des Jesaja-Buches, zeigt Jesaja ihnen auf, hey, das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist, weil ihr Gott verlassen habt. Deshalb arbeitet ihr, aber es gibt keine Frucht. Und deshalb habt ihr euch in eine Richtung als Gesellschaft entwickelt, mit der ihr euch schadet. Also mit der Ungerechtigkeit gegenüber euren Schwachen. Er spricht auch den Rausch an, also offensichtlich wurde viel Alkohol getrunken und damit einfach auch der Fokus verloren. Wenn man auf dem Zenit steht, dann kann es nur noch abwärts gehen. Und so schätze ich auch unsere Lage ein. Das hat mich beim Vorbereiten, hat mich das richtig getroffen und richtig bewegt, so die Parallele zu unserer Zeit. Gell, seit den 50er, 60er Jahren gab es in unserer gesellschaftlichen Entwicklung eigentlich auch nur eine Richtung. Es ging immer nur aufwärts. Okay, da war vielleicht in den 70er Jahren mal noch die Ölkrise, aber es gab keine nennenswerten kriegerischen Auseinandersetzungen. Die Wirtschaft boomte und mit ihr den Wohlstand. Ich habe da mal so eine Grafik generieren lassen von Bruttoinlandprodukt. Und ihr seht, das geht eigentlich nur rauf. Eben bei der Ölkrise gab es einen Knick und bei Corona gab es einen Knick, aber es geht nur rauf. Gell, und an das gewöhnt man sich. Es wird selbstverständlich, man fühlt sich grundsätzlich sicher und versorgt und denkt, das ist normal. Man fliegt 2 bis 3 Mal im Jahr an exotische Plätze in die Ferien und denkt, das ist normal. Überhaupt unsere Mobilität ist unglaublich, die wir haben. Auch die Tatsache, dass wir kulinarische Genüsse aus aller Welt genießen können. Alles ist so nur ein Mausklick entfernt und am nächsten Tag kommt's schon, wenn man es heute bestellt. Doch diese schöne Welt, die kriegt langsam Risse. Ich glaube, gerade Corona hat uns die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft aufgezeigt, zumindest angetönt. Der Konflikt in der Ukraine und im Nahen Osten, damit ist Krieg wieder in unsere Nähe gekommen. Wir spüren etwas davon. Der Benzinpreis ist in die Höhe gegangen. Und auch so bei uns, in unserer Gesellschaft hat das etwas bewirkt. Krieg ist plötzlich wieder eine Option, was vorher über Jahrzehnte nicht der Fall war. Und ich glaube, wie in Juda damals sind auch unsere Probleme hausgemacht. Die haben wir irgendwie selber uns zu Schulden kommen lassen. Also ich meine, Corona, jetzt mal abgesehen von der Laborhypothese, die besagt, dass der Virus gar nicht von Fledermäusen kommt, sondern aus einem Labor entwichen ist. Das kann man glauben oder nicht glauben. Aber ich glaube, wo ich überzeugt bin, durch unsere Mobilität, dass wir so auf der ganzen Welt rumreisen, hat sich dieser Virus in atemberaubender Geschwindigkeit verteilt. Kriege sind immer menschliche Entscheidungen. Die Hitzeperiode, die wir heute auch schon ein paar Mal angesprochen haben, ja, geht auf die Klimaerwärmung zurück und das auf unseren CO2-Ausstoß. Ich weiß, das kann man auch anders so sehen, aber ich sehe es so. Dann auch so, in unserer Gesellschaft haben wir herausgefunden, es ist noch bequem, wenn man nicht zu viele Kinder hat, oder so. Keines bis eines, das ist bequem, und mehr, das ist mühsam, und das, also ich will jetzt da niemanden persönlich angreifen, gell, bitte versteht mich nicht so, aber das ist so eine gesellschaftliche Entwicklung. Und deshalb haben wir eine Geburtenrate von 1,3. Wir brauchten, um unsere Gesellschaft erhalten zu können, eine Geburtenrate von 2,1. Also eine Frau müsste 2,1 Kinder haben. Wie man dieses 0,1 Kind... Okay, es ist Statistik. Hä? Aber ich habe mir jetzt mal von der KI ausrechnen lassen, was das eigentlich bedeutet. Und ist mir schon noch eingefahren, dass im 2075... Also wir sind jetzt so rund 9 Millionen, und wenn wir das so weitermachen ohne Zuwanderung, dann sind wir im 2075 sind wir ein Drittel von unserer Gesellschaft weniger. Also wir rotten uns selber aus, etwas hart ausgedrückt. Dann denke ich an die schleichende Islamisierung. Ich glaube, die schleichende Islamisierung in Europa, das ist nicht das Problem, dass der Islam zu stark ist, sondern ich glaube, dass uns eine klare Überzeugung fehlt, um dem entgegenzuwirken und zu stehen. Dann hat mich wirklich betroffen gemacht, als meine Frau die MS-Diagnose kriegte, haben wir uns intensiv mit dieser Krankheit auseinandergesetzt und herausgefunden, MS ist eine Wohlstandserkrankung. Es ist eine Krankheit, die viel öfter auftritt in Wohlstandsländern als in anderen Ländern. Und so ist es mit verschiedenen Krankheiten. Viele Krankheiten, die wir heute haben, die ist auf unseren Wohlstand zurückzuführen. Die Details erspare ich uns jetzt. Aber ja. Verehrte Eidgenossinnen und Eidgenossen, es braucht einen Sinneswandel. Es braucht in unserer Gesellschaft eine Umkehr. Und das habe ich eben dann meinem Nachbar gesagt. Und jetzt, wie hat er reagiert? Hat er gesagt, Beat, du hast recht. Wir brauchen eine neue Werteorientierung. Ich habe richtig gestaunt, wie er da so reagiert hat. Und hat erzählt, er muss geschäftlich immer mal wieder nach Dubai. Wenn er in Dubai landet, dann kommt er nicht weit, da wird er konfrontiert mit einer Liste von Werten, die man zu beachten hat. Also das ist, wie man sich richtig kleidet in diesem Land, wie man mit Alkohol umgeht, dass man keinen trinken soll, wie man Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit austauscht und so weiter. Und er hat gesagt, weißt du, die haben Werte und an denen kann man sich orientieren, und das haben wir nicht. Und ich stimmte ihm zu, und wir wurden einig darüber, dass das Christentum Werte vermittelt, die sich lohnen, sich an ihnen zu orientieren. Aber ich glaube, das reicht nicht. Wenn wir einfach so den Appell machen, da gibt's Werte und an diese sollten wir uns halten. Ich glaube, das reicht nicht. Damit eine gesellschaftliche Veränderung braucht es eine Veränderung von uns Menschen. Und das in einer großen Zahl, sonst hat es gesellschaftlich keine Auswirkungen. Deshalb ist die Frage, wo beginnt dann dieser Sinneswandel? Wo beginnt diese Umkehr? Und da schauen wir wieder auf Jesaja zurück. Bis zu Kapitel 5 verstand sich Jesaja schon als Rufer zur Umkehr, als Prophet der Buße, oder der zur Umkehr, zum Sinneswandel aufrief. Das ist ja hier, was wir hier in unserem Text haben, das ist ja nicht seine Berufung, er war vorher schon Prophet. Doch, und das interpretiere ich jetzt ein wenig in die gesamte Geschichte hinein, ist, ich glaube, er hat vorher sich als Prophet verstanden, indem er gesagt hat, ihr als böse Gesellschaft, ihr müsst umkehren. Er selbst wendete sich bereits auf der richtigen Seite. Er war schließlich gottesfürchtig. Er spricht auch in unserem Text Gott an mit Adonai. Wir finden in unserem Text zwei verschiedene Gottesnamen. Der erste ist, wie Jesaja Gott anspricht, und er sagt ihm Adonai, das heißt übersetzt mein Herr. Also er ist ja schon auf der richtigen Seite, denkt er. Doch jetzt begegnet ihm Gott, und zwar in seiner ganzen Herrlichkeit und Heiligkeit. Gott stellt sich ihm vor, nicht als Herr, sondern als Jahwe, als dieser, er stellt sich ihm vor mit seiner Identität als Gott der Väter, als Gott Israels, als Gott der Heilige. Und das wird dann auch deutlich durch die Begleiterscheinungen, wenn der Tempel voll Rauch wird und die Schwellen beben, das erinnert jeden Israeliten daran, wie Gott ihnen begegnet ist auf dem Berg Sinai. Die Heiligkeit wird auch deutlich am Verhalten dieser Seraphim, oder die da so rumschwirren. Die verbergen nämlich ihr Gesicht und ihre Beine, aber wenn da von den Beinen die Rede ist, vermutlich geht es um die Schamgegend vor der Heiligkeit Gottes. Und dann beten sie Gott an mit heilig, heilig, heilig. Und was für uns einfach nach dreimal heilig klingt, ist in der hebräischen Sprache ein Ausdruck dafür, Gott ist absolut heilig. Heiliger geht gar nicht. Also der Jesaja hat das Gefühl, er sei auf der richtigen Seite, und dann begegnet er Gott in seiner Heiligkeit. Hey, und eine Begegnung mit Gott, die lässt niemanden kalt. Gell, das erleben wir ja schon als Menschen, wenn wir so einem besonders charismatischen Persönlichkeiten begegnen. Das macht etwas mit uns, das lässt uns nicht kalt. Dr. Werner Neuer, der hat meine Diplomarbeit begleitet, ein Dozent auf Krishona, ist mittlerweile verstorben. Der hat erzählt, er war mal eingeladen vom Papst Benedikt, also Benedikt XVI. Ratzinger, ins Castello Gandolfo. Das ist so die Sommerresidenz des Papstes. Habe euch ein Bild mitgebracht. Und da hat er ein Treffen veranstaltet zum Thema Schöpfung und Evolution. Und dann hat mir der Herr Neuer erzählt, da war auch ein Atheist eingeladen, der von seiner Forschung dann halt auch berichten sollte. Und dieser Atheist hat sich im Vorfeld lächerlich gemacht über den Glauben und ganz besonders lächerlich gemacht über den Papst. Aber als er dann dem Papst persönlich gegenüberstand, da sind ihm seine Witze vergangen. Dann ist plötzlich eine große Ehrfurcht über ihn gekommen. Wie viel mehr geschieht das, wenn wir dem heiligen Gott begegnen? Also Jesaja, oder, er hat gefunden, ich bin auf der richtigen Seite, und dann begegnet ihm Gott in dieser Herrlichkeit, in dieser Heiligkeit, in diesen gewaltigen Phänomenen. Was sagt er dann? Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Man kann auch übersetzen mit wehe mir, ich sterbe. Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, und jetzt sagt er eben auch, nicht mehr mein Herr, nicht mehr Adonai, sondern den Herrn Zebaut, Jahwe, den Herrn der Heerscharen, gesehen mit meinen Augen. Spürt ihr die Ehrfurcht, die da plötzlich aufkommt? Wir haben noch so andere Stellen in der Bibel. Johannes, als er die Offenbarung schrieb und dann so Einblicke in die Herrlichkeit von Gott kriegte, da heißt es auch, er fiel zu seinen Füßen wie tot. Offenbarung 1,17. Oder spannend finde ich auch, als der Petrus Jesus begegnet ist und irgendwann festgestellt hat, das ist nicht einfach ein normaler Mensch, sondern er hat wahrscheinlich gespürt, da ist mir Gott begegnet, sagt er, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Hey, angesichts dieser absoluten Heiligkeit, da merke ich, dass ich nicht heilig bin. Plötzlich ist Jesaja nicht mehr so der Mahnfinger schwingende Korrektive, das Korrektive gegenüber seines Volkes, sondern, merkt ihr's, plötzlich identifiziert er sich selber mit diesem Volk. Plötzlich sagt er von sich selber, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und bin von einem Volk mit unreinen Lippen. Und plötzlich ist er Teil von diesem Volk. Ich glaube, hier geschieht das Entscheidende. Jesaja spricht nun nicht mehr von oben herab zu seinem Volk, sondern als Teil dieses Volkes spricht er zu seinen Brüdern und Schwestern. Wie er selber gerade in dieser Begegnung dann eben auch diese Vergebung von seiner Schuld, diese Sühnung erlebt hat durch diese Kohle an seine Lippen, so braucht das Volk Vergebung von ihrer Schuld. Er sagt nun nicht mehr, ihr müsst umkehren, sondern er sagt, wir müssen umkehren. Jetzt diese Episode mit der glühenden Kohle, gell, das ist so einzigartig, das kommt uns vielleicht etwas fremd vor, das begegnet uns sonst weder im Alten noch im Neuen Testament. Aber weil diese Kohle vom Altar kommt, also von dem Ort, wo sonst diese Opfer dargebracht werden, die eben die Sündenvergebung bewirken, deshalb ist dieser Bezug schon gemacht. Also da wird deutlich, die Vergebung kommt von diesem Ort, den Gott damals eingerichtet hat, als Ort der Sühne, als Ort der Vergebung. Wenn wir fragen, wo beginnt der Sinneswandel, dann ist die Antwort von unserem Text bei Jesaja, auf uns übertragen, bei uns selbst. Und zwar durch diese Gottesbegegnung. Es ist diese Urerfahrung, die im Zentrum von Jesajas Botschaft steht. Diese Urerfahrung, allein aus Gnade kann ich nicht zu Gott umkehren und allein aus Gnade kann dieses Volk zu Gott umkehren. Wenn du gewisse Zustände in unserer Gesellschaft so beobachtest und siehst und vielleicht es dir ähnlich geht wie mir, da würdest du vielleicht auch manchmal gerne aufstehen und sagen, Freunde, kehrt um. So eine Mahnrede ans Volk, ihr seid auf dem Holzweg, ihr müsst umkehren. Und wir denken dann, ich denke das manchmal, ich bin ja Christ, ich bin ja auf der richtigen Seite. Und dabei vergessen wir, dass wir Teil dieses Volkes sind. Wir sind Teil dieses Systems, was wir mitgestaltet haben. Wir tragen ja auch zu diesem CO2-Ausstoß bei. Wir haben auch unsere Essgewohnheiten und Haltungen. Und ich glaube, ganz viele Dinge, die sind für uns so normal, da merken wir gar nicht, dass es falsch sein könnte. Dass es schädlich ist für unsere gesellschaftliche Entwicklung. Deshalb ist auch in unserem Volk ein Sinneswandel davon abhängig, dass wir umkehren, dass wir diesem heiligen Gott begegnen, mit ihm in Beziehung sind und immer wieder feststellen, in der Begegnung mit diesem heiligen Gott merken wir, wie unheilig wir selber sind, wie sündig wir sind, wie ungerecht wir sind. Wir realisieren, hey, allein aus Gnade dürfen wir umkehren. Und so entsteht eine Haltung, in der wir dann nicht sagen, ihr müsst umkehren, sondern in der wir sagen, hey, ich glaube, wir sollten dringend einen Sinneswandel durchlaufen. Ich finde es spannend. Erst jetzt fragt Gott, wen soll ich senden? Und es ist ja nur Jesaja da, oder? Klingt so ein wenig nach einer rhetorischen Frage. Vielleicht schwingt da ja auch noch ein bisschen durch, bei all dem, was du jetzt erlebt hast, Jesaja, willst du jetzt immer noch Prophet sein? Aber ich glaube vor allem, erst jetzt ist Jesaja bereit, hat er die richtige Grundhaltung, um als Prophet zu diesem Volk in angemessener Weise zu reden. Jesaja hat eine tiefe innere Umkehr und damit auch eine tiefe innere Befreiung erlebt. Er ist dem heiligen Gott persönlich begegnet. Und ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die zuerst einmal einfach einen großen Schrecken, eine große Ehrfurcht ausgelöst hat. Aber ich glaube, das sehen wir manchmal etwas zu wenig. Ich glaube, letztlich war es für Jesaja eine gute Erfahrung. Denn was ist die Heiligkeit Gottes vom Wesen her? Es ist eigentlich nichts anderes als Liebe in Vollendung. Es heißt im Neuen Testament, Gott ist Liebe. Von seinem Wesen her ist Gott Liebe. Also ist die absolute Heiligkeit, ist die absolute Liebe. Und deshalb, ich bin überzeugt, es war ein beglückendes Erlebnis von Jesaja, dass er diesem Gott der Liebe begegnen durfte. Und offensichtlich ist bei ihm dann in dieser Begegnung die Sehnsucht gewachsen, dass andere seine Erfahrung teilen könnten. Er wünscht sich, dass viele Menschen so auch Gott begegnen könnten. Es ist diese Begegnung mit dem Gott der Liebe, die ihn verändert hat und die uns verändert, hat uns übrigens Viktor am letzten Sonntag sehr eindrücklich auch gepredigt. Und deshalb antwortet jetzt Jesaja spontan und ich meine daraus so ein wenig auch diese Freude zu hören. Hier bin ich, sende mich. Er lässt sich senden. Und ich glaube, das gilt sehr stark auch für uns. Wenn wir die Erfahrung nicht selber gemacht haben, dass wir Gott in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit und seiner Liebe begegnet sind. Und das braucht nicht immer so ein dramatisches Erlebnis, wie das Jesaja hatte. Das kann uns passieren, wenn wir in der Bibel lesen und dann einfach überwältigt sind von der Heiligkeit Gottes, die wir da studieren können oder andere Dinge. Das kann tatsächlich in einem mystischen Erlebnis passieren, wie bei Jesaja. Kann sonst eine Erfahrung sein, die uns der Heilige Geist machen lässt. Gott ist vielfältig, aber ich glaube, wenn wir nicht selber diese Erfahrung gemacht haben, dass wir der Heiligkeit Gottes begegnet sind, wenn wir nicht selber erkannt haben, dieser Heiligkeit kann ich nicht standhalten. Wenn wir nicht selber so an den Punkt gekommen sind, wo wir merken, diese Heiligkeit Gottes, die lässt uns erkennen, deutlicher geht's nicht. Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich komme von einem Volk mit unreinen Lippen. Gell, Sündenbewusstsein kann man nicht machen, das führt uns der Heilige Geist. Aber wer nicht selber kapituliert hat, wer nicht selber dann aber auch diese Gnade erlebt hat, die Gnade, weil Jesus meine Schuld, deine und meine Ungerechtigkeit am Kreuz auf sich genommen hat, am Kreuz gestorben ist und uns damit befreit hat. Wenn ich selber von dieser Sünde, von dieser Schuld befreit wurde, und zwar nicht einfach nur so als intellektuelle Übung, sondern existenziell. Ich weiß noch, als ich das erste Mal um Vergebung der Schuld gebeten habe, wo ich so richtig wusste, ja, das ist etwas, was mein Leben belastet. Ich hatte das Gefühl, ich stehe nicht mehr ab nachher beim Laufen. Im Winter hätte ich keine Spuren mehr hinterlassen. Das war so eine Erleichterung. Wer das nicht selber existenziell erfahren hat, der wird nicht glaubwürdig zur Umkehr rufen können. Der wird nicht glaubwürdig von dieser Hoffnung, von dieser Befreiung reden können. Deshalb wünsche ich uns allen, und zwar nicht nur einmalig, das ist ja etwas, was uns immer wieder passieren, dass wir uns bewusst werden, dieser Gott und diese Heiligkeit. Und ich wünsche uns dann, dass das diese Begegnung mit dem heiligen Gott der Liebe, diese Urerfahrung der Gnade, dass wir die immer wieder machen können und dass so mehr und mehr zu dieser Befreiung und Bereitschaft wächst zum Dienst. So dass auch wir, nicht weil wir müssen, sondern weil wir es wollen, diese Erfahrung teilen wollen. Wir möchten, dass unsere Mitmenschen, die wir gerne haben, die um uns rum sind, dass die das auch erleben dürfen. Und dann ist der Ruf zur Umkehr nicht einfach der Ruf zu einem moralisch besseren Leben, sondern es ist der Ruf zur Umkehr, zur Beziehung mit diesem gnädigen, aber eben auch heiligen Gott der Liebe. Und wenn Gott dann fragt, wen soll ich senden? Dann werden wir nicht aus Pflichtgefühl sagen, ja, den halt. Sondern, ich glaube, dann werden wir aus Freude und Liebe, Liebe zu Gott und Liebe zu unseren Mitmenschen sagen, ja, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich bin nach wie vor überzeugt, unsere Gesellschaft braucht Umkehr. Aber nicht Umkehr zu besseren Werten oder zu einem besseren Verhalten, sondern Umkehr zu einer persönlichen Beziehung mit Gott. Aus dieser Beziehung heraus verändern sich Menschen und wenn sich viele Menschen verändern, verändert sich eine Gesellschaft. So eine Umkehr kann man nicht befehlen und man kann sie nicht anordnen, so eine kann man nur selber erfahren. Und aus dieser Erfahrung heraus Menschen einladen. Nur aus der Begegnung mit Gott können wir Menschen in die Begegnung mit Gott einladen. Lass uns also die Gegenwart Gottes suchen, die uns zuerst verändert. Und wenn uns Gott dann fragt, wen soll ich senden? Lasst uns fröhlich antworten, hier bin ich, sende mich. Amen. Ich bete. Ich danke dir, Herr, dass du so ein Gott bist, der so unfassbar gross, mächtig und heilig ist. Wir können es nicht in Wort fassen. Und gleichzeitig bist du der Gott, der es so eingerichtet hat, dass wir ihm persönlich begegnen können. Du hast deinen Sohn auf die Erde geschickt. Du, Jesus, bist am Kreuz gestorben, um uns frei zu machen für die Beziehungen. Und da danke ich dir dafür und da bete ich dir dafür an. Und ich bitte dich, Herr, dass wir uns einfach dessen immer wieder dafür bewusst werden. Allein aus Gnade dürfen wir dir begegnen. Und dass das so ein Vorrecht ist, wie es Uschi auch gesagt hat. Und dass wir das Vorrecht möchten teilen mit unseren Mitmenschen. Und so bitte ich dich, Herr, und sage dir, ja, da sind wir. Send du uns aus in die Gesellschaft. Amen.